Es freut mich, dass wir unser Studium im Galaterbrief fortsetzen können und wir wollen die Texte lesen aus Galater 3 ab Vers 6. Gleich wie Abraham hat Gott geglaubt und es ist ihm gerechnet zur Gerechtigkeit. So erkennt ihr ja, dass die des Glaubens sind, das sind Abrahams Kinder. Die Schrift aber hat es zuvor gesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham: In dir sollen alle Heiden gesegnet werden. Also werden nun die des Glaubens sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Denn die mit dem Gesetzeswerken umgehen, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben: Verflucht ist jedermann, der nicht bleibt in alledem, das geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er es tue. Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar, denn der Gerechte wird seines Glaubens leben. Das Gesetz ist aber nicht des Glaubens, sondern der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er ward ein Fluch für uns. Denn es steht geschrieben: Verflucht ist jedermann, der auf dem Holz hängt. Auf dass der Segen Abrahams unter die Heiden käme in Christus Jesus und wir also den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Liebe Brüder, ich will nach menschlicher Weise reden. Vermirft man doch eines Menschen Testament nicht, wenn es bestätigt ist, und tut auch nichts dazu. Nun ist ja die Verheißung Abraham und seinem Samen zugesagt. Er spricht nicht durch die Samen, sondern als durch viele, sondern durch einen, durch den Samen, welcher ist Christus. Ich sage aber davon, das Testament, das von Gott zuvor bestätigt ist auf Christus, wird nicht aufgehoben, dass die Verheißung sollte durchs Gesetz aufhören, welches gegeben ist über 430 Jahre hernach. Denn so das Erbe durch das Gesetz erworben würde, so würde es nicht durch Verheißung gegeben. Gott aber hat Abraham durch Verheißung frei geschenkt. Was soll denn das Gesetz? Es ist hinzugekommen, um der Sünde willen, bis der Same käme, dem die Verheißung geschehen ist und ist gestellt von den Engeln durch die Hand des Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht eines einigen Mittlers, Gott aber ist einig. Wie? Ist denn das Gesetz wider Gottes Verheißungen? Das sei ferne. Wenn aber ein Gesetz geben würde, das da könnte lebendig machen, so käme die Gerechtigkeit wahrhaftig aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles beschlossen unter die Sünde, auf dass die Verheißung käme durch den Glauben an Jesus Christus, gegeben denen, die da glauben. Ehe denn aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen, auf den Glauben, der da sollte offenbart werden. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christum, dass wir durch den Glauben gerecht würden. Nun aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Denn ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christus Jesus. Denn wie viele euer auf Christus getauft sind, die haben Christus angezogen. Hier ist kein Jude noch Grieche, hier ist kein Knecht noch Freier, hier ist kein Mann noch Weib, denn ihr seid allzumal einer in Christus Jesus. Seid ihr aber Christi, so seid ihr ja Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Der Paulus versucht, den Galatern an einem Bild der Verheißung klarzumachen, dass die Erlösung nicht durch Werke des Gesetzes kommen kann. Dass die Erlösung nicht eine äußere Sache ist, sondern primär eine innere. Und er versucht klarzumachen, welches die Rolle der Verheißung ist und welches die Rolle des Gesetzes ist. Und damit wir die Verheißung verstehen können, müssen wir immer uns erinnern, in welchem Zustand sind wir oder was ist die Grundlage, wovon Paulus ausgeht. Und deshalb müssen wir den Ursprungszustand immer kennen. Ich muss den immer wieder wiederholen, damit wir den verstehen. Der Adam war in seinem Ursprungszustand ein freies Wesen in der Wahrheit. Sein ganzes Vertrauen war auf Gott gestellt. Er war im Gesetz. Er war unter dem Segen. Er war lebendig. Nun kommt das Misstrauen. Und Adam wird blind. Er sieht sich selbst nicht mehr, wie er ist. Dadurch hat sich sein innerer Zustand geändert. Er ist gefangen im Irrtum. Er ist nicht mehr im Vertrauen auf Gott, sondern auf sich selbst. Er ist außerhalb des Gesetzes. Er steht unter dem Fluch, nicht mehr unter dem Segen. Er ist tot. Das ist die Umänderung, die in Adam stattfand. Und es fand statt, während er in einem äußeren Umfeld war. Das war das Paradies. Es war in Eden. Unter den idealsten Voraussetzungen fürs Leben fiel Adam in den Irrtum hinein. Nun hätte Gott den ja in Eden lassen können. Aber Gott muss ihn aus Eden entfernen. Warum? Weil der Zustand, in dem jetzt Adam war, ist ihm nicht mehr als ein verlorener Zustand bekannt. Und so muss Gott für die inneren Umstände, die innere Veränderung, eine äußere Situation schaffen, damit die innere bewusst wird. Deshalb verändert Gott das äußere Umfeld des Adams. Er tut ihn außerhalb Edens, dort, wo die Voraussetzungen fürs Leben nicht mehr gut sind oder quasi unter schwierigen Umständen nur möglich sind. Damit er ihm klar macht, dass in ihm etwas nicht stimmt, ändert er die äußeren Umstände. Sicherlich mussten sich die äußeren Umstände auch ändern, weil Adam war ja der König der Erde und dass er sich geändert hat, er sich getrennt hat, veränderten sich die Umstände. Aber das wäre nach und nach passiert. Gott hat sofort gehandelt. Nach seinem Sündenfall musste Adam und Eva das Paradies verlassen, weil sie mussten erkennen, an ihnen ist etwas nicht mehr in Ordnung. Der äußere Umstand sollte auf den inneren hinweisen. So, jetzt hat Gott eine Verheißung gegeben. Und die hat er nicht erst dem Abraham gegeben, sondern die Verheißung hat er hier dem Adam schon gegeben. Es ist dieselbe Verheißung, die wir bei Abraham finden. Dem Adam wird gesagt in 1. Mose 3, 15: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zerbrechen und du wirst ihm in die Ferse stechen. Das ist an sich die Verheißung an den Satan. Das heißt, er sagt dem Satan die Konsequenz. Aber das, was er dem Satan als Konsequenz sagt, ist die Verheißung an uns, nämlich Satans Macht wird kaputt gehen. Er wird nicht den Menschen in seiner Gewalt halten können. Gott wird eine Feindschaft setzen. Und das durch wen? Durch den Samen des Weibes. Da kommt der Paulus auch noch zu sprechen im nächsten Kapitel in Galater 4. Aber lasst uns das klar machen. Der Mensch ganz von vornherein in dem Umfeld des Edens, wo er fällt, gibt ihm Gott die Verheißung. Und was muss diese Verheißung tun? Die Verheißung muss den Adam, den Menschen, aus seinem Irrtum wieder zurückführen in ein freies Wesen in der Wahrheit. Es muss ihn zurückbringen zum Vertrauen zu Gott. Es muss ihn zurückbringen, dass er wieder im Gesetz ist. Er muss zurückkommen unter den Segen und er muss zurückkommen zum Leben. Deshalb sagt ja Paulus hier, in Galater 3, gäbe es ein Gesetz, das das lebendig machen könnte, dann wäre Christus umsonst gestorben. So, der Adam ist tot und muss jetzt lebendig gemacht worden. Das bringt die Verheißung. Und als Folge dieser Verheißung wird auch das äußere Umfeld wiederhergestellt. Wir kommen zurück nach Eden, wieder in die vollkommenen Voraussetzungen fürs Leben. Als Gott den Menschen schuf, waren seine Bedingungen fürs Leben Eden angepasst, nicht angepasst, wie wir heute sind. So erst, wenn wir wieder in Eden sind, können wir die Bedürfnisse, für die uns Gott geschaffen hat, wieder in ihrer Fülle erfüllen. So, die Verheißung muss also eine Veränderung bringen. Und so kommt jetzt Gott und muss wissen, wir müssen es verstehen, wie. Wie kommen wir wieder aus dem Zustand zurück? Nun, auf demselben Weg, wie wir hineingekommen sind, nämlich wir sind hineingekommen durch Misstrauen. Die einzige Tätigkeit, die der Geist zu tun hat, bevor er handelt. Das heißt, die einzige geistige Tätigkeit, würde ich sagen, bevor er eine Entscheidung trifft, wo er dann auch den Körper benutzt, ist Vertrauen oder Glauben. Adam misstraute. Dieses Misstrauen muss wieder umgewandelt werden in Vertrauen. Die Verheißung wird gegeben, aber um sie zu erlangen, musst du sie glauben, musst sie nehmen, musst auf sie bauen und aufgrund der Verheißung entscheiden. Und so wird die Anwendung auf Abraham gebracht. Der Abraham ist hier im ersten Buch Mose, Kapitel 12. Er ist in der Ferne. Er ist nicht in dem Umfeld, wo Gott ihn haben will. Abraham, so hieß er damals noch, und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Freundschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, da er aus Haran zog. So, der Abraham ist in einem Zustand, wie er ihn geerbt hat von seinem Vater Adam. Gefangen im Irrtum, hat Vertrauen auf sich, ist außerhalb des Gesetzes, unter dem Fluch, ist tot. Und Gott ruft Abraham heraus aus dem Umfeld, in dem er ist. Weil das Umfeld, in dem er ist, ist nur ein Bild für das, was in ihm selber drin ist. Deshalb muss ihm Gott etwas Äußeres vornehmen. Er muss ihn auf eine Wanderung schicken, in ein verheißenes Land. Dieses Land ist mit den idealen Bedingungen ausgestattet. Und dass Abraham das verstand, dass das nicht nur Kanaan sein sollte, beschreibt uns derselbe Schreiber, der Paulus, im Hebräerbrief in Kapitel 11, wo er sagt, durch den Glauben, 11, Vers 8, durch den Glauben ward gehorsam Abraham, da er berufen ward, auszugehen in das Land, das er erben sollte, und ging aus und wusste nicht, wo er hinkam. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande als in einem Fremden und wohnte in Hütten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselbigen Verheißung. Denn er wartete auf eine Stadt, die einen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. So, auf was wartete? Wieso war er ein Fremdling in dem Lande, wohin Gott hingeführt hat, weil das wäre nur ein Bild für das Himmlische. Und der Paulus greift den Gedanken ein in Kapitel 4 und sagt, Jerusalem, die Stadt oben im Himmel, das ist unsere Mutter. Der Abraham wartete auf eine Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister Gott ist. Und das himmlische Jerusalem ist Gottes Bauwerk. Da will Abraham leben. Das ist die Verheißung, wo er auszog aus seinem Vaterland. Er zog aus und er war ein Fremder in dem irdischen verheißenen Land, weil er wusste, das irdische verheißene Land ist nur ein Bild für das himmlische verheißene Land. Er wusste, dass er nur durch den Glauben wieder in den Ursprungszustand kommen, ein freies Wesen zu sein in der Wahrheit, Vertrauen nur noch auf Gott und immer im Gesetz und unter dem Segen und wieder lebendig. Wie sollte Abraham dahin kommen? Nur durch Vertrauen und Glauben. Aber ihr seht, das Vertrauen und Glauben bei Abraham ist nicht entbunden von der Tat, die er tut. Weil wäre er dem Ruf des Auszugs nicht gefolgt, dann wäre herausgekommen, dass er nicht vertraut hat. Vertrauen ist immer mit Tun. Weil ich muss ja vertrauen, um zu tun oder nicht tun. Und hier wird er gerufen, etwas zu tun. Und Abrahams Vertrauen wurde immer wieder geprüft durch sein Tun. Und so wird eines jeglichen Glauben geprüft durch Tun. Abraham glaubt und zieht aus. Und aufgrund seines Glaubens, dass er eine Stadt sucht, die einen festen Grund, einen festen Baumeister, also festen Grund hat, einen himmlischen Baumeister, bleibt er und wohnt im verheißenen Land, in dem sich ja die Israeliten später befanden, als Fremdlinge. Das ist ein Glaube, der sich praktisch zeigt im Leben des Abraham. Aber auch sein Glaube wurde geprüft. Gott kommt zu ihm, hier sagt er, und diese Verheißung in Kapitel 12, Vers 3 hat ihre Erfüllung noch nicht gänzlich gefunden. Der Paulus wendet sie an und sagt, ja, hier wird ganz deutlich, dass die Schrift die Heiden einschließt unter das Evangelium, das ihr rettet werden, sagt er hier in Galater 3, 8. Die Schrift aber hat es zuvor gesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. So, diese Verheißung hat sich noch nicht erfüllt, weil nicht alle Heiden sind dahin gekommen, dass sie den Glauben des Abraham sehen. Die Heiden sind noch nicht alle dahin gekommen, dass sie die Verheißung, die dem Abraham gegeben wurde, auch ihnen zuteil wird. Das muss sich noch erfüllen, bevor Jesus Christus wiederkommen kann. Daran hängt es, dass er noch nicht gekommen ist. Diese Verheißung ist noch nicht erfüllt. Wenn sie erfüllt ist, ist Jesu Wiederkunft da. Dann kommt er. Vorher kommt er nicht. Vorher kann er nicht kommen. So, wir kommen zum ersten Buch Mose 16. Nein, 15. Nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham geschah das Wort des Herrn im Gesicht und sprach, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber: Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder, und dieser Eliezer von Damaskus wird mein Haus besetzen. Und Abraham sprach weiter: Mir hast du keinen Samen gegeben, und siehe, einer von meinem Gesinde soll mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommt, wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Siehe gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: Also soll dein Same sein. Der Same ist singulär, wie ihn Paulus ausdeutet, und er ist, aber er bringt eine große Multiplikation. So er sagt: Guck oben nach Himmel, das ist dein Same. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete der Herr ihm zur Gerechtigkeit. So was glaubte Abraham dem Herrn? Er glaubte, dass Gott seinen Samen so zahlreich machen würde wie die Sterne am Himmel. Und nun kommt die Prüfung des Glaubens. Gott hat es ihm verheißen. Und Abraham wartet. Er ist natürlich auch aktiv, aber er wartet auf den verheißenen Sohn. Und während er wartet, was passiert mit seinem Glauben, den er jetzt hatte, dass er glaubte und es wurde ihm gerechnet zur Gerechtigkeit? Was passiert mit seinem Vertrauen auf Gott? Abraham verliert sein Vertrauen auf Gott, und Abraham geht hinein in eine Versuchung, in eine Not. Und Abraham muss erkennen, und Gott erscheint dem Abraham wieder nach 13 Jahren. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott. Wandle vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir aufmachen und will dich gar sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht, und Gott redete weiter mit ihm und sprach: Sehe, ich bin's und habe meinen Bund mit dir, und du sollst ein Vater sein vieler Völker. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich gemacht zu vieler Völker Vater und will dich gar sehr fruchtbar machen und will von den Völkern machen, und sollen auch Könige von dir kommen. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir bei ihrem Nachkommen, dass es ein ewiger Bund sei, also dass ich dein Gott sei und deines Samens nach dir. Und will dir und deinem Samen nach dir geben das Land, da ein Fremdling du bist, das ganze Land Kanaan, zur ewigen Verheißung, und will ihr Gott sein, zur ewigen Besitzung. So, jetzt kommt Gott wieder. Und wir kennen die Geschichte, ich kann sie der Zeit wegen nicht alle lesen. Aber Gott sagt sehr deutlich dem Abraham. In Vers 15: Und Gott sprach abermals zu Abraham: Du sollst dein Weib Sarah nicht mehr Sarai heißen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen, und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Denn ich will sie segnen, und Völker sollen aus ihr werden, und Könige über viele Völker. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Soll mir 100 Jahre alt ein Kind geboren werden und Sarah 90 Jahre alt gebären? Und Abraham sprach zu Gott: Ach, dass Ismael leben sollte vor dir. Da sprach Gott: Ja, Sarah, dein Weib, soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak heißen. denn mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Samen nach ihm. Dazu um Ismael habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen und mehren gar sehr. 12 Fürsten wird er zeugen und will ihn zum großen Volk machen. Aber mein Bund will ich aufrichten mit Isaak, den dir Sarah gebären soll, um diese Zeit in einem Jahr. Und er hörte auf, mit ihm zu reden, und Gott fuhr auf von Abraham. Und das war auch die Einführung der Beschneidung, weil Abraham misstraute. Hat Gott gesagt, Abraham, wir müssen einen Bund machen. Einen Bund, der dir zeigt, dass in deinem Herzen etwas ist, das muss geändert werden, das muss wegkommen. Und so entstand die Beschneidung. Und Abraham, nachdem Gott wegfuhr, beschneidet er sich und alle Männlichen in seinem Hause. So. Kommen wir zurück zu dem Galaterbrief. Hier geht es um den Vorrang der Verheißung. Aber zunächst wollen wir sehen, wer ist der verheißene Same? Für Paulus ist der verheißene Same, und das ist auch die Realität, Christus. Es ist ja derselbe Same, von dem Gott im ersten Buch Mose 3, Vers 15 spricht. Der Same des Weibes. Und hier ist es der Same des Weibes Sarah. Der braucht natürlich einen männlichen Samen. Und da sagt Abraham, da sagt Gott, Abraham, dein Same. Und der Sarah. Und Gott bestimmt sowohl das eine als auch das andere. Und er verheißt es, aus deinem Samen und aus Sarahs Samen wird der Segen kommen, Könige und Fürsten und viele Völker. Und jetzt sagt Paulus hier, er sagt nicht die Samen, sondern den Samen. Ja? Durch die, er sagt, er spricht nicht durch die Samen als durch viele, sondern als durch einen, durch deinen Samen, welcher ist Christus. So, das ist klar. Christus ist der verheißene Same. Aber was soll der verheißene Same tun? Was soll denn der verheißene Same vollbringen? Das ist das, was wir sehr häufig vergessen. Der verheißene Same ist Christus. Aber dieser verheißene Same, dieses Kind, das er sagt, wird uns geboren. Und ein Sohn ist uns gegeben, ein König. Was muss er tun? Was ist seine Aufgabe? Damit, worin liegt die Verheißung? Sie liegt doch darin, dass der verheißene Same die Wiederherstellung bringt des Menschen zu Gott. Dieser verheißene Same ist es, der durch seinen Glauben den Menschen wieder versöhnt, wieder in Einklang bringt mit Gott. Und wir haben das letztes Mal gesehen und ich möchte es hier nochmal deutlich machen. Christus musste in seinem Leben und bevor er starb das Misstrauen und die sündige Natur zerstören. Das heißt, er musste sie nie ausüben, damit am Kreuz Sühnung, Vernichtung der Ursache bei lebendiger Seele geschieht. Wegen der sündigen Natur, wegen dem Misstrauen, das die sündige Natur hervorgerufen hat, kommt Gottes Zorn auf die Menschen. Gottes Zorn kommt am Kreuz auf Christus, um rauszuholen, dass was im Menschen verändert worden war. Es ist der Fluch des Gesetzes, den Christus erfährt am Kreuz. Und da er im Vertrauen auf seinen Vater bleibt, vollbringt der Vater das Werk, der Entfernung des Misstrauens aus Christus und damit schafft er die Garantie, dass im ganzen Universum nie mehr Misstrauen auftreten kann. Aber das ist der Same, der das vollzieht. Der Same muss auch und kann das nur in einer sündlosen Seele tun. Der Same muss aber auch die Folgen der Sünde, den Geist und den Körper, nämlich die Seele, abtöten. Auch sie bedarf Sühnung, und Sühnung ist Reinigung, Vernichtung der Folgen der Sünde. Und das geschieht durch den Tod der Seele. Und er muss auferstehen, er muss einen neuen Adam schaffen, der jetzt in einer inseparablen, unzertrennlichen Verbindung mit Gott ist. Das ist das, was der Erbe tun muss. Deshalb möchte ich, auch wenn der Luther es anders übersetzt, aber in der englischen mit King James Version ist das so schön und so deutlich geschrieben, dass im Kapitel 2, der Vers 16, ich möchte ihn lesen, so wie er von der Funktion die beste Erfüllung hat. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch des Gesetzes Werke nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben Jesu. Ich habe hier das an weggetan. Durch den Glauben Jesu, Jesu Christi. So glauben wir auch an Christum Jesum, das ist jetzt mein Glaube, auf dass wir gerecht werden durch den Glauben Christi und nicht durch des Gesetzes Werke. Denn durch des Gesetzes Werk wird kein Fleisch gerecht. Das heißt, Jesus Christus schafft das Vertrauen zum Vater. Jesus Christus schafft die Möglichkeit, dass wenn wir an ihn glauben, können wir von ihm den Glauben nehmen und durch seinen Glauben errettet werden. Weil wenn dieser Glaube nicht mein Glaube wird, ist die Rettung nicht möglich. So lese ich auch hier in Kapitel 3. Aber die Schrift, Vers 22, hat alles beschlossen unter die Sünde, auf dass die Verheißung käme durch den Glauben Jesu Christi, gegeben denen, die da glauben. Es ist der Glaube Jesu. Er hat ihn geschaffen. Es ist das neue Vertrauen, das ich ausüben muss, das ich von ihm nehmen kann, um es ihm, um es umzusetzen, damit auch mein Leben ein Leben des Glaubens ist. Deshalb sagt er hier in Vers 29, seid ihr aber Christi, so seid ihr ja Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Aber wie sollen wir denn Christi sein? Erst wenn wir Christi Glauben haben. Es ist dieser Glaube, den der Erbe macht, den Christus macht, dass der Same, er ist es, der die Erlösung bringt. Aber diese Same vermehrt sich durch den Glauben eines, in einem jeden, der diesen Glauben nimmt. Deshalb sagt auch Jesus, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Das heißt, es ist das Leben Jesu muss jetzt mein Leben werden. Sein Vertrauen zum Vater muss mein Vertrauen werden, sonst bin ich nicht Erbe der Verheißung. Weil es ist ja der Same und der Same ist Christus. Und durch diesen Samen werden wir erlöst. Und wir werden aber nur erlöst, wenn des Samens Glaube zu meinem Glauben wird. Wozu ist das Gesetz dann gegeben? Das Gesetz ist gegeben, damit wir alle verstehen unseren Zustand. Und Gott hat zum Grundgesetz aller Wesen das Zeremonialgesetz gegeben, das Gesetz der Opfer. Alle Gesetze und Vorschriften für den Opferdienst sind das Zeremonialgesetz. Wo beginnen diese Gesetze? Sie beginnen in Eden, im Paradies. Nach dem Sündenfall schlachtet Gott die ersten Tiere und macht dem Adam Kleider. Das ist ein äußeres Sinnbild für den inneren Zustand seiner Gefangenschaft. Er braucht wieder Kleider. Gott durch das Bild des Opfers gibt dem Abraham, dem Adam und der Eva ein neues Kleid und dadurch allen anderen, die des Glaubens werden. So, Kain und Abel sind die Ersten, die biblisches ausführen, das wir sehen. Der eine führt es durch nach Vorschrift, der andere falsch. Die Stiftshütte und der Tempeldienst kommt später. Dann, wo der Paulus hier sagt, 430 Jahre nach der Verheißung kommt dieses Zeremonialgesetz in den Gesetzen um die Stiftshütte, worauf sich die Juden so stützten. Aber das Zeremonialgesetz an sich existierte schon davor. Gleich in Eden hat es begonnen. Es waren die täglichen Opfer und die jährlichen Feste, die in diesem Gesetz verankert waren. Das kam später, 430 Jahre nach, später, wo die Verheißung dem Abraham gegeben ward. So, die Beschneidung kam rein, haben wir gesehen, eingesetzt von Gott, weil der Abraham nicht geduldig war, nicht gläubig war. Er glaubte Gott am Anfang, aber sein Glaube hat versagt. Deshalb musste er diesen beweisen in der Opferung seines eigenen Sohnes einige Jahre später. So, das Zeremonialgesetz, das sind die Nebengesetze, die aufbauen auf dem Grundgesetz aller Wesen. Die Nebengesetze sind alle abhängig von Umständen. Die Nebengesetze sind Zeichen der Gefangenschaft. Die Nebengesetze sind Zeichen der Hoffnung auf den Befreier. Sie haben den Grund, den Zustand im Inneren des Menschen zu offenbaren. Beide Gesetze haben diesen Grund. Nicht nur die Nebengesetze, auch das Grundgesetz aller Wesen hat dieselbe Funktion. Um der Sünde willen kam es dazu. Gott muss wegen der Übertretung seines Grundgesetzes Folgen bringen auf den Menschen. Diese Folgen sind zum Teil natürliche Folgen. Wenn ich auf den Ofen die Hand tue, verbrenne ich mich. Und es sind auferlegte Folgen. Das ist, dass wir sterben müssen. Das ist, dass wir Dinge, dass uns Gott in Umstände bringt, die nicht unbedingt direkt auf unsere Taten folgen würden. Aber Gott bringt den Umstand herzu, damit wir erkennen, dass wir Brecher des Gesetzes sind. Die auferlegten und natürlichen Folgen sind Gottes Mittel, um den Menschen seine Blindheit, sein Irrtum zu offenbaren, damit er zum Kreuz rennen kann, damit er zum Glauben kommen kann und befreit und erlöst werden kann. So, lasst uns das klar vor Augen haben. Die Verheißung muss den Menschen befreien. Sie wird dem Menschen sofort gegeben in Eden, sie wird wiederholt im Abraham und sie wird anschließend wiederholt. Der Paulus nimmt jetzt den Abraham als Bild, weil er nach dem Adam der Erste genannt wird, der Erste, der Gott gehorcht. Und, also nach der Sintflut, nach dem Abfall wieder, und er sucht ihn aus, damit ein Segen sei unter den Heiden. Und aus ihm sollen die ganze Welt gesegnet werden. Und diese Same ist Christus. Aber diese Same soll sich vermehren und soll sein wie die Sterne am Himmel. Ein Same mit vielen, vielen Individuen. Daraus entstehen sehr viele Individuen. Es ist so, wie wenn man in die Erde ein Samenkorn tut. Und wie viel kommt heraus? 30, 60, 100-fach. Das heißt, aus dem Kommen Christi erwächst ein Same, der unzählbar ist. In der Offenbarung findest du eine unzählbare Schar. Zumindest unzählbar auf den ersten Blick, so, also eine große Menge, die durch den Samen Christus, die letztendlich dem Abraham als Verheißung gegeben worden ist, wird das erreicht. Jetzt ist nur die Frage für mich und für dich. Wir müssen verstehen, Christus ist der Same. Sein Glaube ist der Sieg, den die Welt überwunden hat. Und dieser Glaube kann aber nicht in mein Leben kommen, es sei denn durch meinen Glauben. Aber mein Glaube muss sein Glaube werden, sonst nutzt mir der Glaube an Jesus nichts. Weil er ist ja dann nur eine innere Annahme, ohne dass er eine Veränderung bringt. Und es muss sich etwas in uns verändern. Deshalb bringe ich immer das Beispiel des Kranken und des Gesunden. Ja, wenn jemand gesund ist, heißt das nicht unbedingt, dass er im Glauben ist, weil er kann leben, ohne dass er seinen Körper zerstört, solange er auf der positiven Seite des Lebens ist. Aber jetzt habe ich jemanden und ich habe bei mir, an meinem Körper, Schwierigkeiten, die ich nicht zurückführen kann auf äußere Umstände, außer auf den äußeren Umstand meines Denkens. Dann weiß ich sicher, dass in meinem Innersten etwas falsch ist, das sich ausdrückt in meinen natürlichen Folgen. Und so kann ich gehen und schauen, wo ist das Problem? Und das Problem ist immer, ohne Ausnahme, im Vertrauen auf Menschen und nicht im Vertrauen auf Gott. Aber das wollen wir in der nächsten Stunde betrachten, wo es um den Glauben geht und das Gesetz. Wir wollen sehen, was ist das Verhältnis zwischen Glauben und Gesetz. Möge Gott uns helfen, diese einfachen Dinge, die zum Teil durch Paulus recht komplex geschrieben sind, zu verstehen und sie umzusetzen in unser Leben. Dann werden wir mit dem gläubigen Abraham ein Same sein. So seid ihr aber Christi, so seid ihr ja Abrahams Same und nach der Verheißung erben. Dann erben wir nicht nur den Glauben Jesu in unserem Leben, sondern der bringt als Verheißung das neue Jerusalem. Der bringt als Verheißung den Weg zurück in den wunderbaren Umstand des Paradieses und des Edens. Und das, was Gott vorbereitet hat für uns, wird bei weitem übersteigen, das, wo Adam einst drin war. Weil Gott wird uns das Schönste und Beste herrichten, als die, die aus der größten Not dieser Welt herauskommen, um ihm zu dienen. Was für eine Gnade, dass wir heute durch den Glauben Jesu nach vorne schauen können, auf das neue Jerusalem, welche eines Tages unser aller Mutter sein wird, weil wir darin wohnen, werden und leben mit unserem Gott. Amen.